Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Länderspielpausen-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der behauptet, er habe den Number One Grindset in DE, Niklas Levinson.
Papa?
Grindset bist du. Bist du Grindsetter, würdest du sagen?
Ich finde es gut, dass du es mittlerweile schon als normale Gegenfrage akzeptiert hast.
Ja.
Grindsetter sind Leute, die hustlen, ne?
Ich glaube, ja, das sind Leute, die denken, ja, dass Arbeit die größte Erfüllung im Leben ist.
Ja, dieser eine Typ, der einem immer empfehlen will, dass man im Studium für sein Coaching irgendwie 2000 Euro ausgibt und dann nur Einser schreibt und
genau,
dann bei Goldman Sachs irgendwie 60 Stunden die Woche arbeiten kann, Minimum,
ja,
um dann am Ende mit circa Mitte 30 komplett ausgebrannt zu sein.
Ja, das ist der Grindset, von dem wir alle reden.
Da gehen wir Daumen hoch für.
Da sage ich, grindet das ist das, weiter, Freunde, das klingt gesund.
Das ist das Lebensmodell, das ich unterstütze.
Ja, genau, da sehen wir uns. Grindset till I die.
Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ja.
Wer hat das gesagt?
Weiß ich nicht.
Albert Camus.
Ich dachte Rainer Kallmund, war ja. 50-50. War 50-50.
Ich habe noch eine weitere Frage für dich.
Mhm.
Wenn das eine Wette wäre,
mhm,
und du müsstest sagen, over or under,
ja,
würdest du sagen, der durchschnittliche deutsche Haushalt wischt in seiner Wohnung oder in seinem Haus over oder under 5-mal im Jahr nass?
Over.
Over?
Ja. Ja.
Krass.
Das ist, ich glaube sogar,
die dass... Die Boomer retten das hoch, glaube ich. Die
Boomer reißen es aus, glaube ich. Das kann sein. Ich glaube sogar, dass ich sag mal, bis zu 7 hätte ich das over gepoundet.
Okay, wow.
Da bin ich mir relativ sicher.
Also ich bin ein klares Under, kann ich sagen.
Ich sag dir, was du brauchst. Du brauchst eins von diesen neuartigen Geräten, das saugt und wischt zugleich.
Was?
Ja, die gibt's ja jetzt. So Saugwischer-Dinger. Okay. Liebe Saugwischer-Dinger-Hersteller, meldet ja euch bei uns.
Wir haben Interesse auf jeden Fall.
Wir haben Interesse, wir machen hier Werbung für euch.
Also ich stelle fest, dass ich immer an den Punkt rauskomme, wenn ich geputzt habe. Das Nasswischen ist
ja
eigentlich der letzte
Akt. Ja, genau. Du hast ja schon gesaugt, was ja eigentlich sich anfühlt wie der finale Aufgalopp.
Ja, genau. Also und vorher passiert noch, also man putzt das Bad, man, keine Ahnung, putzt die Küche. Und der letzte Schritt ist dieses nasse Wischen.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt sieht die Wohnung aber schon so trügerisch gut aus, dass man sagt, ja, scheiß drauf.
Ja, also ich verstehe ganz genau, wo das herkommt. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist die Leute wischen.
Ich müsste doch überlegen, ob ich dieses Jahr nicht sogar under free bin noch.
Ja.
Also ich habe wirklich quasi niemals nass gewischt.
Also ich habe letzte Woche nass gewischt, kann ich dir sagen. Tatsächlich. Ja, also es liegt ja hier irgendwo eine Überleitung von Nasswischen und Lappen zur deutschen Nationalmannschaft. Aber
ja,
hast du noch eine andere Thematik, die wir durchkauen sollten?
Nee, ich habe keine andere Thematik. Nee, also ich finde, das ist so dringlich, dieses Thema. Das dominiert gerade die Nation. Von daher können wir da gerne hingehen. Der DFB hat sich mal wieder auf ganzer Linie blamiert. Sowohl sportlich als auch repräsentativ.
Ja, lass uns da anfangen vielleicht ganz kurz. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Machen wir weiter.
Also, wenn ich sage Waldemar Hartmann
ja,
und sage Rudi Völler, dann weißt du, oder?
Genau, Rudi Völler war bei dem Bumsportal.
Spinnerformat.
Wie heißt er denn hier, der Typ, der sich so, der hier Reichelt, Julian Reichelt. Der hat ja so ein alternative Faktenformat aufgezogen im letzten Jahr. Reichelt reicht oder so, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und dort hat sich einfach Rudi Völler mit Waldemar Hartmann hingesetzt bei einem, nochmal, bei einer Plattform, die ich als höchst kritisch betrachten würde und beschreiben würde, und hat da ein entspanntes Interview gegeben.
Ja, und wenn du als DFB-Direktor dich dort hinsetzt, dann automatisch legitimierst du mit deiner Anwesenheit dieses Portal, diese
Das hier
Plattform.
Ist ein ganz normales Portal, dem wir, genau wie vielen anderen ganz normalen Medienhäusern, Rede und Antwort stellen.
Ich kann damit leben, und das wussten wir auch alle vorher, dass Rudi Völler in seinen Weltansichten eher konservativ ist.
Ja.
Das stört mich auch nicht, weil das war uns allen klar, das ist transparent gewesen. Und nochmal, what did you think way forward?
Ja,
ist alt.
Richtig.
Ist halt alt. Von daher ist es für mich auf der privaten Ebene gar kein Problem, aber es verlässt halt die private Ebene, wenn er in einer DFB-Montur sich in dieses Format reinsetzt und dann dementsprechend diesem Kanal und dieser Plattform eine Bühne gibt und damit eben eine Legitimation. Und das finde ich, gehört sich einfach nicht für einen DFB-Direktor. Also das ist in meinen Augen einfach in der öffentlichen Wahrnehmung und der Handhabe der Öffentlichkeitsarbeit ist das borderline peinlich, mindestens.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja. Also ich finde, das ist eine Sache, die den DFB einfach nicht passieren darf. Ich will es mal so sagen, das darf nicht passieren. Und wenn die wenn der Fußball nicht so am Boden liegen würde, wäre das Thema, glaube ich, auch nochmal deutlich heißer gekocht worden, als es jetzt in dieser Woche so passiert ist. Aber wir haben eben genug, was es zu besprechen gibt auf sportlicher Ebene. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft nach der Niederlage gegen die Türkei, bei dem Spiel, wo man noch sagen kann, man hat ja zumindest Ansätze auch mal gesehen, ne, schnelles Umschaltspiel etc., wurde man von der Fußballgroßmacht, und das hier ist eine ausgesprochene Gratulation an Österreich, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, an die Wand gespielt in Wien.
Und vielleicht arbeiten wir kurz die Österreicher entsprechend ab, dass wir uns danach dann eben dem Versagen der deutschen Mannschaft widmen können. Also wie du schon gesagt hast, Glückwunsch an Österreich, weil man muss das Modell nicht mögen und also wir mögen es vor allem nicht für das, was es neben der reinen Fußballphilosophie steht, aber Österreich profitiert definitiv davon, dass sie das Land eingenommen. Das
Fußballland wurde eingenommen
von der Idee, aber dass sie eine kohärente gemeinsame Idee von Fußball haben, die Rangnick erstens spielen lässt und für die Spieler halt so normal ist, dass sie keinerlei Probleme in der Umsetzung haben. Das hilft Österreich enorm weiter, dass es da eine übergeordnete Idee gibt, die alle kennen, mit der alle gefühlt aufgewachsen sind als Fußballer und die dementsprechend leicht in der Umsetzung ist.
So ist es und endlich hat Österreich mal was davon, dass sie dieses Krebsgeschwür im eigenen Haus haben. Und du sagst es, ich glaube in der Aufstellung ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, David Alaba ist nicht RB-Schule.
Ja.
Posch und Lienhardt bin ich mir nicht sicher.
Ich auch nicht.
Aber
Lienhardt war ja bei Real Madrid.
Ne, also ich würde mal sagen, so sieben Jungs und gerade in der Offensive kannst du eigentlich durchgehen von Leimer, Baumgartner, Sabitzer, Schlager, Seiwald. Da waren sie fast alle irgendwann mal.
Ja, oder sind aktuell noch da und gleichzeitig ist es trotzdem halt überhaupt keine adäquate Ausrede, weil wenn man auch auf die Spieler schaut, die gespielt haben, Seiwald hat bei all seinem Talent in der Bundesliga bislang kaum ein Bein auf den Boden gekriegt.
Sah erste Spiel von Anfang an, Katastrophe, seitdem eigentlich außen vor.
Sah zeitweise wirklich überfordert aus. Du hast einen Baumgartner, der bei Leipzig auf 2 Startelf-Einsätze kommt. Gregoritsch steckt in einem riesigen Formtief, das eigentlich immer noch anhält beim SC Freiburg, wo er auch aktuell nicht so unbedingt zur ersten Wahl gehört. Das heißt, das ist nicht so, dass man da gegen eine Mannschaft gespielt hätte, wo man sich irgendwie mit der Qualität des Gegners rausreden könnte. Österreich hat eine gute Mannschaft und sie haben eine Mannschaft, die endlich mal nicht unterperformt, das ist ja eigentlich die chronische Krankheit des österreichischen Fußballs gewesen in den letzten Jahren, aber das ist halt keine Ausrede für Deutschland, dass man dieses Spiel auf diese Art und Weise hergibt.
Und da kann ich übrigens auch mal sagen, also ich freue mich darüber, wenn wir ein starkes Österreich sehen. Das kann ich 100% sagen, weil Österreich hat ja so ein bisschen das Schicksal mit Polen geteilt in den letzten 10 Jahren. Immer eine Mannschaft gewesen, wo man drauf guckt und sagt, naja, wenn da die Zahnrädchen ineinander greifen, dann kann man sich ja schon was vorstellen, aber da hat er gar nichts ineinander gegriffen. Und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ralf Rangnick gewinnt auch das dritte direkte Duell mit Julian Nagelsmann. Es steht 13-0 im direkten Duell. Also da kann Nagelsmann noch was lernen von
Der Schüler von konnte Ralf den Rangnick. Meister noch nicht besiegen.
So ist es.
Wo haben die sich denn bisher getroffen? In welchem Rahmen?
Also ich weiß es nicht, ich sehe aber einfach nur die Statistik. Coach Head-to-Head 3-0.
Okay, ich überlege gerade, also Rangnick mal als als Leipzig-Trainer noch zwischenzeitlich und vielleicht Hoffenheim-Nagelsmann, kann das sein?
Das oder? Könnte schon sein. Also
das wäre was mir am ehesten einfallen würde, weil es gab ja, glaube ich, keine Begegnung.
Bis 2000, also er hat zwischen 18 und 19 hat er 52 Spiele nochmal gecoacht, Leipzig. Und da wird es natürlich dann zweimal gegen ihn gegangen sein.
Lirum Larum, Deutschland tritt an, mehr oder weniger im selben Setup wie gegen die Türkei mit leichten personellen Anpassungen. Mats Hummels rückt in die Innenverteidigung, dafür muss Tah Platz machen in der zentralen Innenverteidigerrolle im Dreieraufbau und geht eins weiter nach rechts. Du hast Goretzka und Gnabry, die in die Mannschaft reinrotieren für Kimmich und Wirtz. Und in der Idee und der Art und Weise, wie es gespielt wird und wie die Rollenverteilung ist, ähnelt es aber sehr der Sache, die man auch schon in die Türkei probiert hat.
So ist es. Und wir sehen dann Mats Hummels, der Zentrale in der, ja, es ist ja eine Dreierkette, und sehen da Jonathan Tah auf der rechten Seite, eine Position, die er natürlich bei Leverkusen so nicht bekleidet und man kriegt es auch direkt serviert, dass das nicht seine Position ist. Und Antonio Rüdiger auf der linken Seite. Dazu sind es Julian Brandt und Kai Havertz, würde ich mal sagen, also die Schienenpositionen besetzen.
Ja, Brandt und Sané sind so ein bisschen in dauerhafter Rotation.
Was dazu führt, dass die beiden quasi dauerhaft zwischen der RAV, nenne ich es mal, und der Zehnerposition oder den zweiten Stürmer so hin und her pendeln in einem flüssigen System, funktioniert nicht so richtig gut, bis gar nicht. Was auffällt ist, die deutsche Nationalmannschaft setzt vehement auf den Ausbau aus der Abwehr heraus. Kurzer Ball von Kevin Trapp, der übrigens natürlich seine Schwierigkeiten mit dem Ball am Fuß hat, aber ansonsten wahrscheinlich der beste Deutsche in
diesem Spiel. Ja, also er ist gut im Parieren. Ich glaube trotzdem auch, dass es nicht ideal war, dass du gegen eine pressing-intensive Mannschaft wie Österreich mit Kevin Trapp spielen musst. Weil
soll ich sagen, was er bei der Eintracht macht, wenn er so gepresst wird?
Lang.
60 Meter Ball.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
60 Meter Ball.
Es ist ja auch okay. Es ist ja auch in Ordnung. Da hätte es, glaube ich, schon der deutschen Mannschaft geholfen, wenn dann vielleicht jemand wie Marc-André Ter Stegen im Tor steht, der dir ein bisschen hilft, auch Pressing etwas kontrollierter auch aus der Torwartposition heraus überspielen zu können. Aber es soll keine Ausrede sein, vor allem, weil Kevin Trapp ja immer noch Kerngeschäft des Torwartspiels wirklich einen sehr ordentlichen Job gemacht hat.
Und ich würde auch sagen, dass er sich sein EM-Ticket relativ sicher in der Tasche hat. Die Frage wird sein, ob er als Nummer 2 oder Nummer 3 hinfährt. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Worauf ich hinaus wollte gerade ist, was wir sehen ist, die DFB-Mannschaft unter Julian Nagelsmann setzt vehement darauf, aus der Abwehr aufzubauen, gerne über die rechte Seite, wo Jordan Tah immer wieder in Situationen kommt, wo er dann 2 gegen 1 steht. Denn die Österreicher pressen brutal, brutal. Und das reicht, um den Aufbau Deutschlands über 90 Minuten, und da kommt dann auch der Trainer irgendwann ins Spiel, komplett zum Erliegen zu bringen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe eben zu dir gesagt, ich bin seit Dienstag, ich hätte nicht gedacht, dass die Nationalmannschaft bei mir anrichten kann, in so einem leichten, das kann doch wirklich nicht wahr sein, Zustand, weil ich es nicht fassen kann. Ich bin ja auch im Stream einmal kurz ein bisschen hochgedreht, weil ich nicht verstehe. Da wurdest du kurz
ein bisschen wild hier.
Ja, weil ich nicht raffe, wie man nicht einmal es versuchen kann. Weißt du was? Ich sag dir was. Wenn du 5-mal den Ball nach vorne schlägst, einen davon macht Niklas Füllkrug schon fest. Und das ist nicht schön, das ist nicht gut, das ist keine tolle Spielkultur, aber das ist besser als das, was wir gesehen haben gegen Österreich im Aufbau.
Ja, also du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil ich glaube, Füllkrug hat in der Halbzeit, die er spielen durfte, ein Kopfballduell geführt oder einen Luftzweikampf geführt und hat auch gewonnen. Das ist zu wenig, weil genau dafür sind solche Spieler da. Für mich ist das Paradebeispiel aus dem deutschen Fußball aus der letzten Saison, war das, glaube ich, Rückrundenspiel Borussia Dortmund gegen Leipzig, wo Sebastian Haller vorne im Zentrum war und genau der Spieler war, mit dem Dortmund immer wieder Leipzigs Pressing hat ins Leere laufen lassen, weil sie es einfach mit einem hohen Ball überbrückt haben. Und wie gesagt, es ist nicht immer schön, aber du hast halt einen Stürmer im Idealfall, der den Ball festmachen kann und der dafür sorgen kann, dass du nachrücken kannst und der die Ordnung des Gegners so ein bisschen destabilisiert und auch dem Gegner ein Risiko schafft im Pressing. Ein Risiko schafft im Pressing, weil du nicht weißt, okay, wenn wir jetzt hoch anlaufen, kommt dann der lange Ball, macht er ihn fest und was passiert dann, wenn schnelle Spieler wie zum Beispiel Leroy Sané dann vielleicht die Tiefe belaufen. Deswegen fand ich auch, also es ist dann recht irrelevant geworden aufgrund des Platzverweises, der die ganze zweite Halbzeit irgendwie torpediert, da reden wir gleich noch drüber. Ja. Deswegen fand ich auch das Wechselsignal Müller für Füllkrug absolut fatal, weil du halt den einen körperlichen Fixpunkt, den du hattest, auch noch rausnimmst zur Halbzeit.
Wenn, also, ja, du sagst es, der einzige, und jetzt muss ich das Wort bemühen, was dich heimsucht, das einzige Outlet, das du hast, um einen langen Ball zu schlagen, weil es ist halt wirklich der einzige, den nimmst du einfach raus. Und das ist damit quasi komplett dahin. Das wissen die Österreicher natürlich auch. Pressen in meinen Augen in der zweiten Halbzeit phasenweise noch aggressiver. Und wie gesagt, für mich war die große Offenbarung, wie häufig wir Jonathan Tah an der rechten Außenbahn gesehen haben, wo er nicht zu Hause ist, also an der rechten Außenlinie klebend, wo quasi ihm eine Option im Aufbau schon genommen ist. Nach rechts wird schwierig, wenn du an der Außenbahn stehst. Und da 2 gegen 1 sich wiederfindet, den Ball irgendwie in die Mitte zurück versucht zu bringen. Und immer wieder wird es brenzlig für Deutschland. Ein Wahnsinn.
Und
jeder lange Ball, den Österreich spielt, wird gefährlich für Deutschland.
Ja, da muss man dazu sagen, ich finde, trotz seiner Formschwäche im Club hat Gregoritsch in diesem Spiel alles gemacht, was du dir von einem Wandspieler wünschst. Also auch angefangen bei dem 1:0, wo er zwischenzeitlich diese Kopfballablage ins Zentrum hat.
Ja.
Das ist also, der hat ein Kopfballspiel, eine Qualität.
Hat er Bälle festgemacht, weitergeleitet, noch in der ersten Halbzeit.
Ja.
Wo wir ja auch im Stream sagen, ist genau der Spielertyp, den man, und dann wechselt in der zweiten Halbzeit Sascha Kalajdzic ein, Alter. Den geht's besser als uns,
ich sag's hier. Ja, diesbezüglich, ja, wirklich.
Ja.
Geht's definitiv besser als Deutschland, weil das sind
beide. Jetzt bin ich im Uns und du im Deutschland, ja, sehr gut.
Weil das sind beide Spieler, die von ihrem Typ her, von ihrer Fähigkeit her mit dem Rücken zum Tor, Bälle festzumachen und damit auch mal Zeit zu schaffen für die eigene Mannschaft, sehr, sehr wichtig sein können. Und Gregoritsch macht das da echt mehrfach sehr, sehr gut und ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum eben diese langen Bälle der deutschen Mannschaft solche Probleme bereitet haben. Du hast den Aufwand angesprochen, auch angesprochen, dass es viel über Tar geht. Dass es viel über Tar geht, ist auch ein Produkt davon, dass du mal wieder innerhalb kürzester Zeit bemerkt hast in diesem Spiel, was auch immer wir hinten raus tun, baut nicht über Antonio Rüdiger auf. Weil der mit einer Fehleranfälligkeit, einer Unzuverlässigkeit spielt, dass es ganz normal ist, dass du versuchst, auf die andere Seite auszuweichen. Und da muss ich nochmal denselben Punkt machen, unterstreichen aus der letzten Folge schon. Rüdiger hat noch nie nachhaltig überzeugt für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Wissend, dass das so ist, verstehe ich nicht, dass ein Spieler wie Nico Schlotterbeck trotz seiner eigenen Fehleranfälligkeit nicht mal, also beide Male jetzt mal unter Nagelsmann nicht mal dabei gewesen ist, um zumindest sich mal als Alternative anbieten zu können und das probieren zu dürfen, weil Rüdiger spielt definitiv nicht so wie jemand, der alternativlos ist, nee, sondern ganz im Gegenteil.
Wir wissen alle, wo der Gedanke herkommt, warum Nagelsmann auf ihn setzen will, aber ich bin komplett bei dir. Es ist schwierig, das zu verargumentieren, wie warum man da auf Antonio Rüdiger setzen soll. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie man das formuliert. Weißt du, was Antonio Rüdigers Problem ist? Der hat Flair. Und das willst du eigentlich von den Defensivspielern nicht. Weißt du, was ich meine? Der hat irgendwas in seinem Gehirn, was ihm manchmal sagt, ich muss hier was Besonderes machen.
Bisschen langweilig gerade.
Es muss hier was passieren. Es muss hier ein bisschen Zunder rein in die ganze Nummer. Und das ist nicht gut. It ain't working. Und so, Antonio Rüdiger, der defensiv vielleicht sogar noch der beste Deutsche von den dreien in der Verteidigung war. Aber
ja.
Aber der Beste, reden wir davon von der deutschen Nationalmannschaft, die 2-0 gegen Österreich verloren hat. Da kannst du dir das Beste und sonst wo hinstecken.
Wo man auch bei dem 2-0 noch sagen kann, wenn sie am Ende 3-0 verlieren oder sogar 4 kassieren, im Worst Case vielleicht, dann ist das auch noch im Rahmen dessen, was möglich gewesen wäre, rein aufgrund der Menge von Chancen, die Österreich hatte. Also manchmal hatte Deutschland einfach nur Glück damit, dass Gregoritsch bei den Qualitäten, die er hat, extrem langsam ist. Ja. Und noch
diese eine Szene.
Ja. Gegen Rüdiger, und noch einzufangen ist, weil sonst, glaube ich, kann das noch bitterer ausgehen. Also ich finde, selbst mit diesem 2-0, was am Ende stehen bleibt, ist die deutsche Mannschaft noch im Verhältnis einigermaßen gut bedient gewesen.
Ja, oh, natürlich. Wie gesagt, Kevin Trapp hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, wenn es darum ging, nur den Ball abzuwehren, und hat da mal mindestens 200%ige Torchancen für Österreich noch verhindert. Während wir bei Deutschland keine einzige 100%ige Torschuss erlebt haben. Wir sind noch nicht ganz in der Offensive angekommen. Wir haben jetzt über die Defensive gesprochen. Lass uns mal auf die 6 gehen. Wir haben jetzt erlebt Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. Ilkay Gündogan dabei in, korrigier mich, wenn du es anders siehst, sollte den tiefen Sechser geben, sollte derjenige sein, der die Position hält. Und ist das nicht genau die Rolle, wo er letzte Saison so ein bisschen zum ersten Mal in Formtief gerutscht ist, hinten raus bei City?
Das weiß ich nicht genau, aber also ist auf jeden Fall richtig, wenn du Gündogan und Goretzka hast, dann ist Gündogan ganz klar der Spieler, der Verantwortung in der ersten Phase des Aufbaus übernehmen soll. Das ist ganz klar die Rollenverteilung, 100%. Es ist eine schwierige Personalie, weil für mich ist unklar, also was für mich klar ist, glaube ich, ist, dass Gündogan Kimmich nicht die Lösung ist. Es ist unklar, was die richtige Mittelfeldkonstellation ist. Goretzka
Kimmich ist es auch nicht. Goretzka Gündogan ist es auch nicht, genauso wenig wie es Goretzka Kimmich wahrscheinlich ist.
Also ist es noch, in meinen Augen ist es noch mehr Goretzka Kimmich als Goretzka Gündogan, weil Kimmich und Goretzka haben wenigstens den Vorteil, sich zu kennen und eingespielt zu sein einigermaßen.
Ja.
Das Problem ist halt, dass du mit der Bestätigung von Ilkay Gündogan im Kapitänsamt, auf der Ebene des Kapitänseins gar nicht so per se gegen Ebene habe, weil er ja auch bei City Kapitän war zumindest und damit auch Erfahrung hat natürlich und damit auch Erfolge gefeiert hat. Aber du hast halt, das ist ähnlich wie in Dortmund, dass du mit dieser Binde dafür sorgst, dass du halt automatisch ein Politikum daraus machst, wenn dieser Spieler nicht spielt, und dich selber so ein bisschen begrenzt in deinen Möglichkeiten rauszufinden, was ist eigentlich die ideale Konstellation für dieses Mittelfeld.
Aber wer wäre denn ein guter Kapitän gewesen aktuell in dieser Nationalmannschaft? Na, es ist nämlich, es gibt legit niemanden.
I hate to say it.
Niklas Füllkrug?
Ja, weil das ein Armutszeugnis für den Rest dieser Mannschaft
aber
ist.
Ich bin aber
am ehesten hätte ich Niklas Füllkrug wahrscheinlich noch zugetraut, dieses Amt ausfüllen
zu können. Ich habe gestern Abend im Bett gelegen und darüber nachgedacht, wer hätte denn gehabt, und ich bin rausgekommen, weil...
Is he thinking about other women?
Es ist wirklich, ja. Ich schwöre, es war genau das. Nein, ich habe darüber nachgedacht, wer könnte Deutschlandkapitän sein? Und ich bin auch bei Niklas Füllkrug rausgekommen, tatsächlich. Und du sagst es, das wäre natürlich ein Armutszeugnis für Deutschland, aber es fühlt sich so an. Ja, Gündogan, Goretzka, das hat auf jeden Fall auch überhaupt nicht funktioniert. Die beiden bringen keinerlei Ruhe ins Spiel, die beiden bringen keine Ballzirkulation ins Laufen. Sie haben große, große Probleme mit den aggressiven Österreichern, Seiwald und Schlager, die sich den allerweitesten Phasen wirklich darauf beruhen, den Jungs die Bälle abzujagen und einfach nur wieder zu verteilen. Und das reicht gegen Deutschland.
Ja, das reicht. Also was du halt im Idealfall können musst, ist, also erstmal Nagelsmann richtigerweise im Interview beim Sportstudio ist im ZDF, ne?
Ja.
Beim Sportstudio, wo wir auch nachher nochmal drüber sprechen können, weil er auch Dinge gesagt hat, die ich als recht fatal empfunden habe, moniert oder als Hauptfehlerquelle ausgemacht in der ersten Halbzeit gerade, dass zu wenig Dynamik und Bewegung ohne Ball bei seiner Mannschaft war und dass alles aus dem Stand rausgespielt worden. Das heißt, die Leute vor der Abwehr haben sich zu wenig bewegt, zu wenig angeboten. Mhm. Dem würde ich zustimmen, aber eine der Hauptqualitäten, die du halt brauchst, wenn du mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt wirst, unter enormem Gegnerdruck, wie es bei Österreich und deren Pressing nun mal eben auch ist, ist halt, dass du in der Lage bist, und da brauchst du halt technische Qualität für, aber auch eine gewisse athletische Voraussetzung, dich aus diesem Gegnerdruck rausdrehen zu können. Mit Dynamik rausdrehen zu können, um Spieler herum vielleicht auch. Und ich würde sagen, bei Gündogan fehlt es mittlerweile da so ein bisschen an der Athletik, an der Dynamik. Und bei Goretzka ist es ein technische Limitierungen, die sich da bahnbrechen. Und da ist aber auch, finde ich, die Beantwortung der Frage schwierig, wer kann das richtig gut? Also ich finde, wer ein Spieler ist, der die Voraussetzungen hat, sich aus so einem Gegnerdruck rauszudrehen, ist zum Beispiel Felix Mecher, der jetzt
angeschlagen
war, nicht spielen konnte. Aber ansonsten, finde ich, gibt's auch von der Art Spieler, die ideal darin sind, so Drucksituationen aufzulösen, aus sich heraus, nicht über Passspiel in dem Fall, gibt's gar nicht so wahnsinnig viele.
Aber genau an der Stelle kommt dann eben doch auch wieder meine Trainerkritik ein bisschen, weil, wie gesagt, es ist nicht schön, das ist nicht das, was wir von Nagelsmann kennen, aber dass sie diesen langen Ball, der nun mal einfach ein probates Mittel gegen so aggressiv pressende Mannschaften ist, das ist so. Das ist seit 10 Jahren ein probates Mittel dagegen.
Ja.
Und dass man den nicht wenigstens mit dem Mut der Verzweiflung in der zweiten Halbzeit häufiger sucht, sondern Füllkrug runternimmt, das erschließt sich mir nicht nach dieser ersten Halbzeit. Ich verstehe es nicht.
Die Stichwort zweite Halbzeit ist ein gutes, da können wir mal hingehen, denn die zweite Halbzeit ist eigentlich in Anführungszeichen beendet nach 49 Minuten, zumindest aus deutscher Sicht, denn Leroy Sané ist nach einem Zweikampf mit Mvene,
ja,
mit Mvene von Mainz, der anschließend zu Sané, der auf dem Boden sitzt, hingeht und ihm so mit der Hand in den Nacken greift. Genau. Also es ist so eine Sache, für die man gelb sehen kann.
Ich habe es mir in Ultra-Slow-Mo angeschaut, ungefähr 10 Mal. Ich erzähle dir, warum Leroy Sané komplett selbstschuld ist und ich im Vene gar keinen Vorwurf mache, okay? Also, linke Außenbahn, wenn du genau hinguckst, Leroy Sané tritt mit offener Sohle auf die Achillessehne von dem Vene in der Aktion. Super versteckt, super clever, geht in den Zweikampf normal rein, tritt den Fuß im letzten Augenblick auf, tritt ihn mit der Sohle in die Achillessehne. Deshalb ist im Vene so angezündet, weil das natürlich sau weh tut. Du siehst auch im Vene, und da kann man drüber reden, ob das eine Unsportlichkeit ist, reißt im Fallen das Bein hoch, versucht so ein bisschen ein Nachtreten in dem Augenblick. Das wiederum triggert dann den eh schon angezündeten Leroy Sané. Dann kommt der Griff von dem Vene und dann steht Sané auf und macht den Doppelschubser to the face von dem Vene. Aber ich sage wirklich, Leroy Sané hat die ganze Situation angezettelt und die Frustration, die Leroy Sané erreicht haben musste, die sich da Bahn gebrochen hat, die sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie die Stimmung ist.
Ja, 100%, weil ich glaube auch, dass diese Tätigkeit weniger ein Produkt ist von dem, was unmittelbar an Vene macht, und mehr ein Produkt davon ist, dass seine Toleranzschwelle für das, was er noch ertragen konnte in diesem Spiel, so niedrig gewesen ist, weil er einfach super, super unzufrieden war. Einfach super unzufrieden damit, wie das Spiel gelaufen ist, für ihn selber auch. Und ich könnte mir zumindest auch vorstellen, recht unzufrieden mit der Rolle, die ihm angedacht worden ist, mit der, die er zeitweise bekleiden musste. Ich glaube einfach auch, dass der Spieler Leroy Sané nicht so happy gewesen ist damit, wie er eingesetzt wurde.
Hat nicht einmal einen Ball bekommen, mit dem er seine Stärken hätte ausspielen können. Er konnte ja nicht einmal tief gehen. Und wir sehen beim FC Bayern, Leroy Sané, der mit Geschwindigkeit tief geht, ist eine der gefährlichsten Waffen in ganz Europa.
Ja, es kommt zu stoppen letztendlich. Und Mertesacker hat dann danach im Sportstudio gesagt, bei Leroy Sané hat so ein bisschen Frage gestellt, ob er bereit sei, sich in eine Mannschaft einzufügen und im Teamgefüge unterzuordnen. Und es gibt keine Entschuldigung für diese rote Karte. Es ist eine dämliche Aktion. Es ist ein Riesen. Also ist einfach auch ein Bärendienst anscheinend nicht, weil damit meint man was Gutes und macht was Schlechtes.
Genau.
Aber es ist einfach
schlechter Ausgang.
Idiotisch für seine Mannschaft, weil die Zeit, die Deutschland noch hat vor der EM, um sich einzuspielen und irgendwo hinzukommen, wo man hinkommen möchte, ist so begrenzt, dass halt wirklich jede Minute Fußball wertvoll ist. Ja. Und wenn du eine Halbzeit zu 10 spielen musst, hast du halt eine Halbzeit weniger, in der du in der Normalkonstellation dich einspielen kannst. Und das ist deswegen extrem bitter. Also nicht zu entschuldigen, aber trotzdem verstehe ich irgendwie, wo der Frust herkommt, weil Leroy Sané ja auch weiß, ey, ich bin gerade eigentlich wahrscheinlich der formstärkste deutsche Spieler. Warum werde ich hier in so eine Rolle gepresst mit Defensivaufgaben, wo ich scheiße aussehe, wo ich teilweise auch Fehler mache natürlich. Also ich kann irgendwo verstehen, wo der Ärger herkommt.
Ja, ich auch. Darf sich so trotzdem nicht bahnbrechen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob er nicht sogar bis zur EM inklusive ein EM-Spiel gesperrt wird. Die Sperre ist noch nicht, glaube ich, bestätigt oder verkündet.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall, ja, für ihn wird das die Vorbereitung arg verkürzen, zumindest mal auf dem Rasen. Und er ist ja nicht der Einzige, der mit seiner Position sicherlich nicht glücklich war. Wir haben jetzt über Julian Brandt und Kai Havertz schon mal kurz geredet, können wir gleich nochmal machen. Was war das, was der Gnabry da spielen sollte?
Ich weiß es auch nicht. Aber
Gnabry, was wissen wir über Serge Gnabry, was er nicht so gut kann? Rücken zum Tor und in der Zentrale ein kreatives, belebendes Element sein. Weil, was macht Serge Gnabry in der Zentrale mit 90% der Fälle, wenn er einen Ball hat? Abschließen. Er schließt immer ab. Der schließt ja auch aus der zweiten Reihe, weil er einen guten Schuss hat, super gerne ab. Komplett verloren in dem Raum.
Also für mich ist sowieso Serge Gnabry vielleicht mittlerweile fast nur noch ein Abschlussspieler. Weil ich weiß nicht so richtig, wo er auf dem Top-Niveau zumindest seinen Platz haben soll. Er ist nicht mehr, also finde ich zumindest nicht mehr dynamisch und spritzig genug und auch nicht technisch gut genug, um konstant eine 1-gegen-1-Bedrohung auf außen zu sein. Deswegen spielt das bei Bayern auch nicht mehr, deswegen fällt diese Rolle dort auch anderen zu. Gleichzeitig, finde ich, fehlt es ihm an Spielstärke und Kreativität, um irgendwie so in der Zentrale hinter der Spitze zu agieren. Jetzt wie hier zum Beispiel auch angedacht, teilweise in diesen Halbräumen, diese beiden Halbzehner-Positionen, die da bei Deutschland eben entstehen. Deswegen, für mich ist der Gnabry fast eigentlich nur noch Abschlussspieler. Nur noch jemand, den du in der Box an den Ball bringst, der dann auch ein gutes Raumgefühl hat, auch eine ganz ordentliche Abschlussqualität. Aber viel mehr sehe ich da nicht. Deswegen finde ich auch, dass er in dieser Rolle ziemlich, ziemlich verschenkt gewesen ist.
Ja, aber da kann man ja wirklich dann sagen, wer nicht an diesem Dienstag. Wir sind also jetzt in einer Position, wo man auch ganz klar einmal sagen kann, der Start von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer.
Schrott.
Du hast im Stream gesagt, dieses Spiel am Dienstag fühlte sich an wie, oder die Karriere von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer fühlte sich an wie, zwei, drei Schritte in die richtige Richtung, drei, vier in die falsche. Und man ist gefühlt nicht einen Schritt weiter als eben vor dieser Länderspielpause. Ganz im Gegenteil, die Stimmung, die eingangs gut war, ist jetzt wieder komplett ruiniert. Und es fühlt sich so an, als gäbe es keine, ich sag mal, spielerische Lösung für die Probleme der deutschen Nationalmannschaft.
Nee, also wir müssen es aus zwei Betrachtungsperspektiven jetzt, glaube ich, hier noch Platz finden müssen. Die eine ist, vielleicht sind wir einfach scheiße.
Es gibt wieder kleine, wie Kevin Albrecht
getweetet hat. Ja. Also ist Deutschland einfach scheiße? Weil das ist auch eine Frage, die man legitimerweise stellen kann, weil sie waren jetzt über drei Trainer hinweg, über einen Jogi Löw, über einen Hansi Flick und aktuell zumindest nach vier Spielen Nagelsmann hinweg, überwiegend auch in verschiedenen Spielerkonstellationen mit rausgeworfenen Boateng, Hummels, Müller, mit einem Hummels, Müller, die wieder zurückgeholt wurden, mit diesem oder jedem, der eingesetzt wurde, mit einem Füllkrug als Stürmer, mit Spielen ohne klaren Stürmer, wie auch immer du es drehst und wendest, in den meisten Fällen war diese Mannschaft scheiße.
Ja.
Und vielleicht ist, wenn du Trainer tauschst, wenn du Systeme tauschst, wenn du Spieler tauschst, aber am Ende immer steht ein schlechtes Ergebnis, da muss man vielleicht zum Schluss kommen, dass die Konstante ist, der deutsche Fußball ist im Verhältnis vielleicht aktuell einfach scheiße.
Ja. Ja.
Das ist eine mögliche Betrachtung. Aber
weißt du was? Vielleicht ist es auch einfach ein zu ambitionierter Ansatz, den wir inzwischen seit, ich weiß nicht wie lange und wie vielen Trainern fahren. Vielleicht ist es zu ambitioniert. Vielleicht funktioniert es eben nicht mit zugegeben 6, 7, 8 technisch hochbegabten Spielern auf dem Rasen. Vielleicht ist es nicht der Ansatz. Vielleicht, ich fasse nicht, dass ich sage, aber vielleicht brauchst du halt Rani Khedira, Tietz. Aber weißt du, was ich meine, Alter? Ernsthaft? Glaubst du nicht, dass wenn wir pragmatisch 4-2-3-1 die Außenverteidiger überlaufen nicht mal, die gehen bis zur Mittellinie, kommen wieder zurück und das Ding wird halt pragmatisch defensiv stabil zu Ende gespielt und vorne hilft der liebe Gott, aka Niklas Füllkrug und eben vom Flügel Leroy Sané plus X. Was weiß ich? Aber das, was wir versuchen, dass wir immer noch versuchen, dem nachzulaufen, was wir vor 10 Jahren waren, die Mannschaft, die Spanien ausgenommen, den Ball am besten laufen lässt, die fußballerisch fast jede Mannschaft knacken kann, nachweislich, wie du gerade gesagt hast, sind wir das, ich weiß nicht, ob ich heute wir sage, nicht mehr.
Nee, sind wir nicht mehr. Und also ich bin bei dir auch insofern, dass ich glaube, selbst wenn du in der, also würde ich zumindest meinen, in der Offensive wenig Vorgaben hast, wenig eingeschleifte Muster hast, viel darauf setzt, dass die Spieler aus ihrer individuellen Qualität heraus Dinge kreieren, würde ich meinen, wenn du in der Offensive irgendwas auf dem Platz hast, aus einer Konstellation, Leroy Sané, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, dass diese Spieler schon in der Lage sind, fast aus sich heraus, ohne dass du dem wahnsinnig viel mitgeben musst.
Spielt Fußball, geht's raus und
spielt Fußball. Geht's raus und spielt Fußball.
Ja.
Einfach in der Lage sind,
ja,
pro Spiel zumindest eine Handvoll gefährlicher Momente zu kreieren.
100%.
Wo es darauf ankommt, die dann die wenigen dann zu nutzen.
Davon, und das muss ich glauben. Das muss ich glauben, um meine Fußball-Sanity
zu bewahren. Um sane zu bleiben.
Ja, genau, um einfach nicht durchzudrehen und zu sagen, Alter, ich habe nie irgendwas gewusst scheinbar.
Deswegen, das muss möglich sein. Und dann darauf setzen wir, oberste Prio ist, dass wir stabil werden. Weil das ist auch jetzt ein Thema, was sich durchzieht. Das war jetzt wieder zwei Gegentore. Nagelsmann hat jetzt über 4 Spiele den Gegentor steht von Hansi Flick akkurat fortgesetzt. Es war unter Flick in 2023 2 Gegentore im Schnitt pro Spiel. Und unter Nagelsmann ist es Stand jetzt genau dasselbe. Und da finde ich, ist es fatal, dass er sich danach hinsetzt im Sportstudio und sagt, wir werden bis zum nächsten Sommer keine Verteidigung mehr. Alter. Weil das eine Alibi-Aussage ist, weil das ein Alibi an die Mannschaft gibt.
Und es ist einfach Quatsch. Ne? Es ist einfach Quatsch. Wenn du das willst, schaffst du das mit dem Spielermaterial, das Deutschland zur Verfügung hat, eine stabile Defensive auf dem
Rasen. Vor allem, weil ich finde, er hat's begründet auf eine Art und Weise, die aus meinen Augen keinen Sinn macht. Weil er hat gesagt, wenn wir darauf schauen, wir haben eine Mannschaft mit großen Blöcken, mit einem Bayern-Block, mit einem BVB-Block, der jetzt da gar nicht so groß gewesen ist. Das sind alle Spieler, die kommen aus Mannschaften, wo sie es gewohnt sind, dass sie im Spiel deutlich mehr Aufgaben mit Ball haben als ohne Ball, wo die Verteidigungsmomente gar nicht so viele sind, weil sie eben viel über den Ball machen. Also damit versucht zu erklären, warum man keine Verteidigungsmonster mehr wird.
Es waren aber übrigens gleich viele Bayern-Spieler wie Dortmund-Spieler in dem Spiel.
Okay, krass.
Beides drei.
Ja, beides drei.
Ja, Brandt, Hummels,
Füllkrug. Klar, dann war es doch ein sichtbarer
Mann. Genau, Sané, richtig, Gnabry, Goretzka.
Davon losgelöst, es war doch 2014 nicht anders.
Nein.
Und es ist bei keiner anderen Top-Nation der Welt anders. All diese Top-Spieler spielen bei Top-Mannschaften, die natürlich meistens den Ball haben und sehr wenig verteidigen müssen. Aber das ist ja gerade die große Qualität, in den wenigen Momenten, die du verteidigen musst, wach zu sein und stabil zu sein. Also die Ausrede, ja, Bayern und Dortmund haben viel den Ball und müssen mehr angreifen als verteidigen. Also ergo können das die Spieler nicht so gut.
Ey, Quatsch.
Greift für mich überhaupt gar nicht.
Komplett bei dir. Und Deutschland wäre 2014 nicht Weltmeister geworden, wenn man nicht die Erkenntnis gehabt hätte in der Vorbereitung, okay, das Erste, was hier sitzen muss, ist die Defensive und zwar bombenfest. Wie gesagt, man ging, es hat sich an dem Verlauf des Turniers geändert, wissen wir alles, aber man ging mit 4 Innenverteidigern in der Viererkette in dieses Turnier. Und das war, und Jogi Löw hatte ja auch einen, das kann man, muss man so sagen, einen absoluten, einen hohen Anspruch an die Art von Fußball, die er hat spielen lassen, aber er war sich eben nicht zu schade, um den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, hinten pragmatisch.
2014 hat Jogi Löw absoluten Pragmatismus bewiesen.
Ja.
Hat bewiesen, dass er da in der Lage war, also spielerischen Anspruch mit Pragmatismus zu vereinen. Und selbst als dann Philipp Lahm auf hinten rechts zurückgekehrt ist, was ja richtig war, Philipp Lahm ist ja an erster Stelle auch ein defensiv herausragender Verteidiger gewesen.
Genau.
Also ich kann, also Fernando Torres 2008, ansonsten kannst du gefühlt an einer Hand abzählen, die Spieler, die 1-gegen-1 Philipp Lahm hops genommen haben. Er war ja in erster Linie auch ein herausragender Defensivspieler, darf man ja bei all seinen Qualitäten am Ball nicht vergessen. Und ich war schon, und das habe ich auch in der Reaction, die ich mit Christoph gemacht habe, damals schon angedeutet und auch durchklingen lassen. Ich war damals schon nicht begeistert davon. Es hat keine Begeisterungsstürme in mir ausgelöst, dass Julian Nagelsmann war. Ich habe sogar, glaube ich, gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und es fühlt sich für mich immer mehr wie eine Fehlbesetzung an, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu korrigieren wäre.
Nee.
Außer halt mit einem riesen Gesichtsverlust für beide Seiten. Weil der DFB, für den wäre es ein Gesichtsverlust zu sagen, den Trainer, den wir eh schon erstmal nur mit dem Vertrag bis zur EM ausgestattet haben, den tauschen wir nochmal aus. Und es wäre ja auch, muss man sagen, also für Nagelsmann wäre es ja ein absoluter Worst Case für ihn und seine Trainerkarriere.
Ich glaube, das wäre der Backpfeife, wie wir es im deutschen Fußball noch nie gesehen hätten für einen Trainer.
Ja.
Ist Nagelsmann zu schlecht, weil er zu gut ist? Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du zu sagen versuchst, ja.
Ist er einfach zu ambitioniert, weil er selbst auf so einem hohen Level schon gearbeitet hat, so Mannschaften so verbessert hat, wir denken an Hoffenheim zum Beispiel, an Leipzig, ist er zu schlecht, weil er zu gut ist?
Ja, es kann schon sein, aber er ist auf jeden Fall auch der Trainer, der beim FC Bayern das schwelende Mittelfeldproblem, was immer offensichtlicher wurde, nicht gelöst bekommen hat, weil er es auch anders gesehen hat, weil sein Blick darauf anders gewesen ist. Also wie gesagt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, der Thread von dem Twitter-User, der Augustus, über die unterschiedlichen Interpretationen von was muss man Sechser können, die es bei Hansi Flick und bei Nagelsmann gab, im Vergleich zu Thomas Tuchel, hat es anders betrachtet, aber in meinen Augen dieses Problem nicht gelöst. Die Balance final nicht gefunden. Die einzige Bayern-Saison volle, die wir von ihm gesehen haben, mit K.O.-Spielen waren, ein peinliches Aus gegen Villarreal und ein 5:0 Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.
Klingt gar nicht so geil, wenn man es sofort
denkt. Nee, ist gar nicht so geil. Und wir gehen nun mal auf ein Turnier zu, das nach der Gruppenphase, die normalerweise Selbstverständnis sein sollte vom Überstehen her bei dieser EM, ein K.O.-Turnier ist, ein K.O.-Modus ist. Und Nagelsmann ist ein toller Trainer und ich bleib davon überzeugt, dass er eine tolle Trainerkarriere immer noch vor sich hat, weil er einfach so jung ist und so viel Qualität hat.
100%.
Aber ich komme nicht drum herum zu sagen, es wäre für Deutschland und auch für ihn persönlich besser gewesen, mit jemandem zu gehen, der ein, zwei von diesen Turnieren schon auf dem Buckel hat, der Pragmatismus hat, der komplett unbeschrieben ist, weil wer weiß auch jetzt, wie jetzt bei, also, weil der beste Leroy Sané, den sehen wir unter Thomas Tuchel. Unser Nagelsmann gab es immer sporadisch zu sehen. Wir wissen ja auch nicht, ob nicht vielleicht dann doch der ein oder andere dabei ist, wo ein bisschen was vorbelastet ist. Also Nagelsmann ist für diese Mannschaft kein komplett unbeschriebenes neues Blatt, weil er kennt einige von diesen Bayern-Spielern, den einen oder anderen vielleicht noch von woanders
her.
Er
kennt sehr, sehr viele von den Spielern.
Ja.
Ja.
Und das wäre vielleicht auch ganz gut, dass jemand reinkommt, wo die Mannschaft dem Trainer gegenüber unbefangen ist, der aber auch den Spielern gegenüber unbefangen ist und keine Favoriten hat und keine, die er schon kennt. Und also für mich wird immer offensichtlicher, und es kann mir komplett um die Ohren fliegen, wenn wir wieder erwarten, ein tolles Turnier spielen. Aber Stand jetzt sieht's nicht danach aus. Und für mich, also ich bleib dabei, ein pragmatischer Trainer, der internationalen Fußball schon gemacht hat, der Turniererfahrung hat und der auch versteht, wie man den angehen muss, nämlich nun mal pragmatisch. Man kann nur bis zu einem gewissen Grad Idealist sein, wenn es zu WMs und zu EMs geht. Hätte, glaube ich, Deutschland besser zu Gesicht gestanden als aktuell, weil gerade jetzt sieht's aus wie eine Fortsetzung derselben Probleme, derselben Katastrophen wie von Hansi Flick, nur in einer leicht anderen Spielart mit einem anderen Trainer.
Ja, mit Steffen Baumgart wäre man auf dem Weg, Europameister zu werden. Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich frustrierend, weil ich habe mich mit Herz und Hand darauf eingelassen auf die deutsche Nationalmannschaft und jetzt bin ich kurz davor, österreichische Pass zu beantragen. Du hast doch denselben Typ wahrscheinlich auch gesehen und das habe ich ja gerade eben schon mal kurz angerissen. Ich glaube wirklich, wenn du da wenn du im Juni hingehst und 23 Leute nominierst, die noch nie für Deutschland gespielt haben. Einfach aus der Bundesliga raus, 23 Jungs, die das noch nie gemacht haben, die Jürgen Nagelsmann nicht kennen, die performen nicht schlechter. Das glaube ich wirklich.
So ein bisschen vielleicht unser eigenes Dänemark 92 kreieren.
Ja.
Also so ein bisschen, weil das war ja auch so, die waren ja auch schon im Urlaub, waren gar nicht darauf eingestellt und plötzlich heißt es hier, ihr müsst jetzt Turnier spielen.
Leroy
also,
sagt ab, weil er keinen Bock hat.
Ja.
Und dann, ja.
Wer waren dann in der Mannschaft so drinne? Nochmal, da waren einige gute Namen dabei.
Bei 92?
Bei dieser Deutschlandtruppe, da war doch so bei dieser Fantasiemannschaft, die nominiert werden sollte, war es doch ein Dreiersturm, glaube ich.
Oh, ich habe nicht weiter verfolgt auf jeden Fall.
Ich glaube, es war Behrens,
ja.
Glatzel
ja.
Und noch irgendeine dritte Nase, auch so ein 1,90er Junge, die vorne
einfach
drin spielen
sollen. Vorne rein, Junge. Arriba! Keine Ahnung. Also
um mal die Kurve zu kriegen zu dem zweiten Thema, was wir heute noch mitgebracht haben. Ich glaube, man kann verargumentieren, dass es eine Win-Win-Win-Situation für DFB, Julian Nagelsmann und, jetzt kommt der Übergang, Borussia Dortmund gewesen wäre, wenn Julian Nagelsmann nicht Bundestrainer geworden wäre.
Denn das würde bedeuten, oder das hätte bedeutet, dass bei Borussia Dortmund, wenn man an den Punkt käme, einen neuen Trainer zu suchen, zum Beispiel auf den Namen Julian Nagelsmann, eventuell hätte zurückgreifen können. Ja. Und das soll uns heute zum zweiten Thema bringen, denn es gibt Gerüchte aus Dortmund, wonach die Stimmung in Richtung Edin Terzic nicht mehr uneingeschränkt positiv ist.
Wo generell einfach die Stimmung hinter den Kulissen in der Führungsebene vom BVB ziemlich eisig wirkt. Also es ist ein Bericht, der geht auf Bild zurück, auf Sportbild zurück, das muss man erwähnen, das ist basierend erstmal auf einer Quelle, aber es ist zumindest so, ich würde zumindest sagen, selbst wenn das allermeiste davon nur Rauch ist, Also wenn, schreibst du das nicht, wenn es nicht irgendwo zumindest ein kleines bisschen Feuer gibt. Und vielleicht ist es zu viel Aluhut, aber kannst du dir sogar vorstellen, das ist echt jetzt borderline verschwörerisch. Aber
also
das
ist voll verschwörerisch. Let's go, ich bin dabei.
Dass Watzke, der ja auch in einem Interessenskonflikt existiert, weil er sowohl beim BVB Verantwortung trägt, als auch beim Deutschen Fußballbund. Wir wissen ja, wie sehr Watzke an Edin Terzic glaubt.
Ja.
Dass er auch ein großer Befürworter Nagelsmann gewesen ist und ihn sehr gerne sehen wollte beim DFB.
Um
weil
das Druckmittel auf Terzic raus wegzunehmen.
Genau, weil er damit eine offensichtliche Alternative für Terzic vom Markt nimmt. Die einzige richtig offensichtliche deutsche Alternative, die es gibt.
Watzke fickt 2-1. BVB und Dortmund in einem Move, Alter. Aki Watzke.
Das ist ein Inside-Job.
Ich glaube es nicht, aber ich finde den Gedanken mega gut. Also da brauchen wir einen schmissigen Namen für die Theorie auf jeden Fall noch.
Ja.
Da wird sich unsere Community sicherlich was einfallen lassen. Aber finde ich sehr, sehr gut, Alter. Hans-Joachim Watzke hat Nagelsmann zu Deutschland geschafft, um Edin Terzic zu schützen. Ist das schön. Genau, die Berichte, um darauf zurückzukommen, sind aus der Printausgabe vom Sportbild vom Mittwoch. Und dort wird, Zitat ist jetzt, hinter vorgehaltener Hand gibt es gegenseitige Vorwürfe. Schon, und da geht es um Sebastian Kehl, schon in seiner Zeit als Lizenzspielleiter ging Kehl zum damaligen technischen Direktor Terzic auf Distanz.
Habe die Kommunikation mit dem Kollegen auf ein Minimum beschränkt.
Ja, das klingt gar nicht so gut, ne? Weil die beiden haben ja im Sommer eine Transferphase gemeinsam durchgepeitscht, bei der wir alle so drauf geguckt haben und gesagt haben, boah, was machen die da eigentlich gerade? Und wenn die Kommunikation während dieser Transferphase vielleicht auch auf einem Minimum war, dann würde das zumindest in Ansätzen erklären, was da geschehen ist.
Ja, und dann gibt's wohl noch einen Vertrauten von Sebastian Kehl, Slaven Stanic, der dafür da ist, so ein bisschen Bindeglied darzustellen zwischen Team und der Führungsebene.
Genau.
Und dem wird dann eben auch nachgesagt, dass es ein abgekühltes Verhältnis zu Terzic gäbe. Hier wird so geschrieben, im Hintergrund Stimmung gegen Terzic gemacht von der Seite aus. Das können wir natürlich nicht verifizieren. Aber wie gesagt, selbst wenn das meiste davon nur Rauch ist, trotzdem sind das Berichte, die also besorgniserregend sind, weil, also da muss man ja auch kein Experte für sein, um zum Schluss zu kommen, dass du als Verein langfristig nur erfolgreich arbeiten kannst. Nicht, wenn deine Führungspersönlichkeiten beste Freunde sind und gerne zusammen Karten spielen, aber wenn du zumindest eine gemeinsame Idee davon hast, wo du hin möchtest und einen grundsätzlich ähnlichen Blick auf Fußball hast und dich hinter diesem vereinen kannst. Und wenn das nicht so ist und es mündet in einem Schuldzuweisungsspiel von wer hat was eigentlich verbockt, das ist keine Grundlage, um produktiv gemeinsam zu arbeiten.
Nee, du sagst es und du hast ja eben auch schon gesagt, wir wissen nicht, wie viel Feuer unter diesen leichten Rauchschwaden tatsächlich ist. Aber es fügt sich schon halt ein wenig ein Bild zusammen mit diesen Informationen von der Bild. Denn wir haben ja schon mehrfach auch hier an der Stelle drüber geredet, so ein bisschen gerätselt, was da im Sommer passiert ist. Und es ergibt sich ein Bild beim BVB von Unstimmigkeiten hinter den Kulissen, von vielleicht, und das ist jetzt von mir, das ist nirgendwo berichtet, von vielleicht leichten Grabenkämpfen, die natürlich ablenken vom Wesentlichen, dass für mich zumindest erklärt, warum beim BVB in den letzten Wochen ja auch in der Erfolgsphase keinerlei Ruhe eingekehrt ist. Es hat ja durchgängig geköchelt beim BVB seit dem Unentschieden gegen Köln.
Und es ist wohl so eine Mischung aus, Sebastian Kehl ist wohl wenig bereit, sich intern kritisieren zu lassen, Kritik anzuhören, weil er der Meinung ist, er hätte halt primär umgesetzt, was der Trainer sich gewünscht hat, dementsprechend nicht seine eigenen Transferwünsche umgesetzt.
Das ist natürlich schon eine heftige Herangehensweise quasi, ne? Wenn du das so.
Ja, wir können nur wiedergeben, was woanders geschrieben wird, aber so ein bisschen ist das die Losung, dass Sebastian Kehl sagt, hör mal, ich habe ja hauptsächlich das gemacht, was der Trainer letztendlich sich gewünscht hat. Deswegen jetzt mir jetzt vorzuhalten, welche Spieler hier spielen und wie die spielen, das sehe ich nicht so ganz. Auf der anderen Seite gibt's wohl auch eben ist dann Terzic situativ unzufrieden. Und ein Spieler, der da wohl auch die Meinungen spaltet zwischen den beiden, soll Rami Benzebaini sein, der Transfer.
Ja.
Und da muss ich klar sagen, bin ich Team Sebastian Kehl. Nicht, weil Rami Benzebaini bisher so wahnsinnig berauschend gespielt hat.
Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil würde ich nicht sagen. Er hatte seine Momente. Ja. Das würde ich schon sagen. Er hat sich halt selber viel kaputt gemacht durch dumme Aktionen, die er hatte.
Was übrigens Rami Benzebainis DNA ist.
Ja.
Es ist wirklich seine Core-DNA. Ich habe da unlängst mit einem Kumpel drüber unterhalten, Dortmund-Fan, der auch gesagt hat, ich raff das nicht mit Benzobaini. Da habe ich zu ihm gesagt, das hat der 1:1 in Gladbach so gemacht. Das sagt jeder Gladbacher. Der macht ein Tor mit der Hacke, dann ein Fallrückzieher-Tor und dann eine rote Karte wegen Meckerns und Ballwegschlagens. Das ist Rami Benzobaini.
Aber ich finde trotzdem, dass er also es eigentlich sportlich in einigen Momenten sogar recht ordentlich gemacht hat. Und das ist für mich überhaupt kein Transfer, für den es eine Kritikgrundlage gibt, eine sinnvolle, weil du holst mit Benzobaini ablösefrei einen Spieler in einem super guten Alter mit 28 Jahren, der spielen kann für dich, theoretisch linker Innenverteidiger in der Dreierkette, klassischen Linksverteidiger und sogar auf einer Schienenposition, wenn es sein muss. Also einen sehr, sehr flexiblen Spieler, den du dazu holst, der Bundesliga-Erfahrung hat, der Grundsolide ist. So jemanden ablösefrei zu holen, macht für mich absolut Sinn. Das ist für mich ein absolut sinnvoller, schlüssiger Transfer. Das Problem ist, wenn deine restlichen Außenverteidiger Marius Wolf oder Ryerson heißen, der auch okay ist für 5 Millionen Euro, sogar jemand, der ein Top-Transfer ist, würde ich sagen, für das kleine Geld, weil er auch beim BVB als
Fan funktioniert. Aber es ist sehr viel okay, dass wir jetzt schon
Es ist sehr viel okay, es wäre alles nicht so schlimm, wenn du auf der, und deswegen wollen sie ja auch auf den Positionen angeblich nachbessern, deine Hausaufgaben so gemacht hättest, dass das halt nicht immer deine erste Wahl sein muss. Dass du irgendjemanden hast, der noch ein bisschen mehr kann als diese Spieler. Ein Außenverteidiger, der dir ein bisschen mehr gibt. Und da hat der BVB halt in meinen Augen einfach versäumt, was zu tun, was sie ja selber auch anscheinend jetzt sehen und deswegen im Winter was passieren soll. Aber Rami Benzobaini ist da in meinen Augen definitiv nicht das Problem, dass der BVB eine Transferphase 23, 24 hatte.
Nee, und du hast in meinen Augen auch ganz schlüssig erklärt, denn du kannst natürlich sagen, oh ja, weißt du, der kann jetzt Katastrophen so Sauspiel kannst sagen, jo, hätte man nicht machen sollen, aber wie du halt gesagt hast, du hast keine Ablöse bezahlt, du hast einen Spieler geholt, der in der Bundesliga gezeigt hat, dass er zum oberen, was auch immer auf seiner Position gehört, Viertel, 20%, 10%, ist auch scheißegal,
oberes
was
Drittel, es
ist.
Ne? Ja.
Hat gezeigt, dass er dazugehört, der hat dich wenig Geld gekostet, passt gut in die Altersstruktur, alles fein, hast du komplett recht. Aber dennoch, der BVB, es ist echt, es für mich ergibt sich immer mehr der Gedanke und das Gefühl, dass der BVB sich richtig nachhaltig schadet seit, ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, wann es losging, aber ich habe das Gefühl, der BVB baut gerade die letzten Steine der Klopp-Legacy ab. Und zwar unfreiwillig und in die falsche Richtung.
Ja, würde ich mittragen und ich glaube, das Bittere ist bitter, weil das fast nur von, weil du davon abhängig bist, dass du bist als Verein und als Fans auch, dass es von ihm selber kommt. Ich glaube, ein richtiger Neuanfang mit einer richtig guten neuen sportlichen Perspektive und Aufbruchsstimmung, Euphorie, der sich frisch anfühlt, der kann nur ohne Hans-Joachim Watzke gelingen.
100%. 100%. Und da bist du bei, rennst du bei mir ja eh auf den Türen ein.
Und die Frage ist halt, wann kommt der Punkt, an dem Hans-Joachim Watzke vielleicht an diesem Punkt rauskommt? Und das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der zeitnah kommt. Da müsste schon also der Wind sich massiv gegen ihn drehen und einfach auch sich Fronten gegen ihn bilden, die dann irgendwann zu groß sind, um sie zu ignorieren.
Hans-Joachim Watzke könnte vor dem Pissoir stehen, sich selbst auf die Schuhe pinkeln und würde danach sagen, wer hat mich eigentlich gerade angepisst? Ich sag's dir, wirklich. Ich sehe das nicht kommen.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach eine bittere Erkenntnis. Trotzdem mal abwarten, wie weit das sie noch trägt. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass die Saison 23/24 die letzte ist, in der wir die Konstellation Kehl und Terzic sehen.
Davon würde ich sogar ausgehen, ja.
Weil die Verträge laufen ja auch nur begrenzt bei beiden, glaube ich, bis 25 oder sowas. Also mein Geld ist insofern auf Terzic, dass er halt deutlich dickeren Stein im Brett hat bei Hans-Joachim Watzke. Aber ich glaube nicht, dass beide noch in der kommenden Saison zu den die werden nicht beide da sein. Das glaube ich einfach nicht.
Das wäre auch wirklich nicht im Sinne des BVB, nach dem, was wir in den letzten Monaten, sag ich mal, erlebt haben. Ich glaube, wir sind langsam bei unseren Tipps angekommen, oder?
Ja, also ich kann sagen, ich wüsste, wen ich halten würde und wen ich gehen lassen würde.
Ich aber auch, das ist ein anderes Thema. Nicht das, was du gerade aufgezeichnet hast. Das kann ich dir auch ganz klar sagen. Ohne zu wissen, wie gut Sebastian Kehl in seinem Job ist. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wie gut Edin Terzic
in seinem Job ist. Und ich finde trotzdem, kein Sportdirektor war jemals perfekt. Und du wirst bei jedem Sportdirektor, jemand, der Spieler verpflichtet, immer außer eine Handvoll, Rudi Hassauer, wirst du eine Handvoll Leichen im Keller finden, was einfach Fehler angeht, Fehleinschätzungen. Aber ich finde, von dem, was wir gehört haben, was Kehl gerne gemacht hätte, was für Ideen er hatte, klang das bisher nicht so verkehrt. Von daher habe ich eigentlich ein Vertrauen darin, dass er eigentlich kein Schlechter ist.
Wir gehen rein in unsere Tipps für den 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga und am 24.11. geht es los um 20.30 Uhr mit Köln gegen Bayern München. Niklas Levinson.
Ja, es gibt einen Grund, warum ich Erik Martell bei Kickbase verkauft habe.
Ja. Und ich Jeff Chabot.
Ja. 1 zu 4.
0 zu 5.
Brrr. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.
Gibt es da irgendeine Chance, dass das kein wildes Spiel wird für dich?
Nee, das muss wild werden.
3-2 sage ich für Dortmund.
2 beide.
Ja. Union gegen Augsburg. Bin ich dran?
1 zu 0. Ja, ich musste nur überlegen.
1-0 für Union. Oh, gefällt mir natürlich, gefällt mir. Erste Spiel, ne?
Erstes Spiel, ja.
Ja, gefällt mir sehr gut sogar. Würde ich eigentlich fast gerne mitgehen.
Union wieder auf Urs.
Ich sag 2-1 für Union. Komm, scheiß drauf. Ich gehe auch auf Union-Sieg.
Freiburg-Darmstadt, ja.
Das wird ein 3-0 Heimsieg für die Freiburger.
Also so viele Tore können die nicht schießen, deswegen sage ich 2-0.
Ja, doch, Röhl. Doppelpack Röhl.
Ja,
klar. Wolfsburg-Leipzig. Wolfsburg-Leipzig.
Ja, man realisiert, was für eine Konferenz das ist.
Ja,
ne?
Ja, ich hab meine Eltern sind am Wochenende zu Gast und ich hatte schon quasi so rumorganisiert, dass ich Samstag Konferenz gucken kann, ich überleg's mir nochmal.
Ja, Wolfsburg gegen Leipzig. Ich bin ja ein bisschen Team Kovac, von daher sage ich 2-1.
Ich sage 0-2 und damit würde, glaube ich, die Luft für Kovac langsam dünn werden.
Ja, dünn im Sinne von, das könnte reichen, ja. Bremen-Leverkusen.
1-3. Leverkusen zuletzt gerne eins kassiert, wird auch diesmal passieren.
2-4.
Ah, interessant. Dann haben wir, und das streamen wir am 25.11. um 18.30 Uhr, wir beide, kein Krögi, das können wir direkt schon mal sagen. Ja. Frankfurt-Stuttgart.
Frankfurt-Stuttgart 1-1.
3-2.
Heidenheim-Bockum.
1-0.
2-1.
Und dann hinten raus Hoffenheim gegen Mainz 05, 17.30 Uhr am Sonntag.
Also Mainz hat ja niemanden mehr. Da sind ja jetzt auch wieder alle Verteidiger verletzt.
Bell hat sich, glaube ich, gerade zurückgemeldet.
Ja?
Also einen haben sie zurück, glaube ich.
Ja.
Aber
juckt mich nicht, 3-1.
Ich sag 2-0, das wird tatsächlich sehr, sehr schwierig für die 05er.
Das war's für uns. Wir kehren uns raus, wünschen euch, wenn es denn bald soweit ist, ein schönes Wochenende.
Auf jeden
und
Fall.
Hören uns am Montag wieder zum Bundesliga-Rückblick.
Tschö.